Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Korrektur nach oben, deinem Ansprechpartner für digitale Transformation und Kommunikation.
Digitale Provinz, der Podcast zur Digitalisierung abseits der Metropolen.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Digitalen Provinz. Mein Name ist Daniel Krüger und ich spreche heute mit Frederik Fischer. Frederik ist Mitgründer der CoDorf-Initiative und Initiator des Summer of Pioneers. Wir alle erinnern uns daran, letztes Jahr 2019 im Sommer in Wittenberge ein Erfolgsprojekt. Mit Frederik habe ich gesprochen über das Modell CoDorf, über die Standortfaktoren, die ein CoDorf braucht und über die Fehler, die Berlin gerade macht, wenn man an Gentrifizierung, kreative Orte und die kreativen Menschen vor Ort denkt. Wenn euch diese Folge gefällt, freuen wir uns über Feedback, über positive Bewertungen oder über das Teilen in sozialen Netzwerken. Jetzt aber viel Spaß mit Frederik Fischer. Hallo Frederik.
Hallo Daniel.
Frederik, unsere erste Frage ist immer und für jeden Gast, bitte erzähl uns doch, wer bist du und wie bist du geworden, der du heute bist?
Ui, und ihr habt noch andere Fragen.
Wir haben noch mehr, genau.
Okay. Dann die Kurzversion. Also ich bin vom Hintergrund eigentlich Journalist. Davor hatte ich eine kurze Episode auch im Rathaus. Ich war tatsächlich auch mal Beamter, was jetzt für den Journalistenberuf nicht so ausschlaggebend war, aber was jetzt für mein neues Themenfeld ganz lustig ist, weil ich dadurch eben auch die Verwaltung so ein bisschen verstehen kann. Und mit Verwaltung arbeite ich jetzt zusammen seit ungefähr 2 Jahren, weil ich mich dem Thema neues Leben und Arbeiten auf dem Land widme und gemeinsam eben mit den Menschen und den Gemeindevertreterinnen vor Ort versuche, das Landleben ein Stück weit neu zu erfinden. Und im Kern von dem, was wir machen, steht immer eine Gemeinschaft von überwiegend Großstädtern, die ein neues Leben auf dem Land wagen wollen, neues Leben und Arbeiten auf dem Land wagen wollen. Und sich das eben in der Gruppe besser zutrauen als Einzelkämpfer.
Mhm. Du warst mal Beamter. Das klingt interessant. Also das heißt, ich glaube, so einfach wird man nicht Beamter und dann bist du wieder ausgestiegen. Ist das richtig?
Richtig. Also ja, genau so war es. Ich habe die Schule abgebrochen nach der 9. Klasse, das Gymnasium. Und das ist tatsächlich jetzt eine ganz andere Geschichte. Ich wollte früher einfach mal Musiker werden, habe davon geträumt, mit der Band, die ich damals hatte, zu touren. Wir haben es aber dann ehrlicherweise nie weiter als über die bayerische Landesgrenze geschafft. Und nach einem Jahr war dann klar, das ist vielleicht doch nicht eine ganz nachhaltige Karriereentscheidung gewesen. Und dann ist es in Bayern aber so, dass man, wenn man aus dem Gymnasium nach der 9. abgeht, dann gibt es eigentlich außer einer 4-jährigen Abendschule in Vorbereitung zum Abitur gar keine Möglichkeit. Und dann war die Beamtenausbildung, ehrlich gesagt, die kürzeste. Und mit einer abgeschlossenen Ausbildung qualifiziert man sich dann und kann das externe Abitur machen. Und das habe ich dann einfach angestrebt, habe das abgeschlossen. Und es war aber ehrlicherweise von Anfang an auch irgendwie klar, das ist jetzt nicht für mein Leben auch die letzte Station gewesen sein sollte. Und ich fand es auch tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, es war schon frustrierend damals, weil viele Vorurteile sah ich da auch bestätigt, also sprich Entscheidungsbindungen, es waren einfach viele, die Bürokratie, die überbordende, also das habe ich schon alles auch erlebt, aber habe dadurch natürlich auch kann jetzt auch besser nachvollziehen, warum einige Sachen halt so laufen, wie sie laufen, und dass es natürlich nicht an den Menschen liegt, sondern dass die Strukturen einfach sind, wie sie sind, und man innerhalb der Strukturen dann kreative Lösungen finden muss, um trotzdem Veränderungen und Innovationen möglich zu machen.
Genau, das ist das, was wir auch immer wieder erfahren. Klischees sind Klischees, aber am Ende ist immer eine Frage, wer steht dir gegenüber und wie bereit sind beide Seiten aufeinander zuzugehen, ne? Und das ist sicherlich auch was du in deiner täglichen Arbeit jetzt immer wieder erlebst.
Richtig, ja.
Frederik, die Frage, die alle beschäftigt, ist, wie funktioniert ein CoDorf? Kannst du uns das kurz erklären?
Ja, also CoDorf besteht aus 40 kleinen Holzhäusern, kann auch Tiny Houses sagen, die sind bei uns aber tatsächlich, also es sind richtige Häuser, und bei Tiny Houses denkt man ja häufig an so mobile Versionen, und das ist für uns nicht gegeben. Also wir wollen schon wirklich feste Strukturen in diesem Dorfleben schaffen. Einerseits dann eben durch diese Häuser, andererseits aber durch große Gemeinschaftsflächen, weil das, was sich die Gemeinschaft dann quasi in der unter den eigenen vier Wänden, in den eigenen vier Wänden spart, soll dann der Gemeinschaft in Form von Coworking Spaces, Hofläden, Werkstätten, Küchen mit langer Tafel wieder zugutekommen. Also die Idee ist so ein bisschen, wir alle sparen ein bisschen an unseren eigenen Häusern und leisten uns dafür als Gemeinschaft dafür etwas, was wir uns einzeln eben nie leisten könnten an Infrastrukturen. Und das Ganze wird durchgeführt in Form von einer Genossenschaft. Also das heißt, wir sind auch immer darauf angewiesen, dass wir genügend Mitstreiter finden, die auch sagen, sie gehen den Weg mit uns und finanzieren es auch mit uns. Das ist uns auch ganz wichtig. Also wir sind nicht abhängig von Fördermitteln für die Kommunen. Das ist für die Kommunen halt ein ganz großer Vorteil. Ist aber auf der anderen Seite natürlich auch eine Herausforderung, weil wir dadurch jedes Mal auch ein Wagnis eingehen. Und wenn wir ein Co-Dorf starten, auch gar nicht wissen, ob das tatsächlich auch realisiert werden kann.
Gibt es denn schon ein Co-Dorf?
Nee, also es gibt jetzt in Wiesenburg, in der Nähe von Berlin, ungefähr eine Stunde von Berlin entfernt, gibt es diese Gruppe. Das ist immer ein ganz wichtiger Schritt. Also das, was ich gerade erwähnt habe, diese Phase, wo wir nicht ganz sicher sind, steht da ein Co-Dorf, entsteht keins, das ist eigentlich in Wiesenburg nicht mehr gegeben, weil wir da schon kurz nach der ersten Veranstaltung ausreichend Mitstreiter gefunden haben, die gesagt haben, finden Sie super, den Weg gehen Sie mit. Das Risiko nehmen Sie auch in Kauf, das gehört ja auch dazu, muss man auch sagen. In Wiesenburg sind wir insofern so diesen ersten und wichtigsten Schritt, den sind wir gegangen. Aber was uns immer noch fehlt, um jetzt losbauen zu können, ist das Baurecht. Wir sind da auf einem ehemaligen Sägewerksgrundstück unterwegs und die Baurechtsschaffung, die ist einfach, das ist ein sehr langwieriger Prozess. Wir müssen da irgendwie knapp 40 Behörden einschalten. Und obwohl wir sowohl von der unmittelbaren Kommune, also dem Bürgermeister, dem Landkreis und auch dem Land Brandenburg gewollt werden, das wird uns immer wieder ganz klar gezeigt und versichert. Und das merkt man auch, dass wir da eine große Unterstützung erfahren. Aber das sind eben wieder genau diese Strukturen, die man dann eben nicht verändert bekommt. Die müssen wir halt einhalten. Das sind Prozesse, die kann man auch nicht überspringen. Und insofern werden jetzt eben auch auf dem Grundstück, da wird nach gefährdeten Tierarten gesucht, nach Baumbestand, der geschützt werden muss. Also das sind ganz viele Erfordernisse, die wir auch einhalten müssen und die den Start des Bauens dann einfach dementsprechend verzögern.
Und dann ist der Start des Bauens dieses Jahr noch geplant und wahrscheinlich, wenn alles gut geht, haben wir in 1-2 Jahren das erste Co-Dorf im südlichen Brandenburg, richtig?
Genau, richtig. Also so ab dem Moment, wo wir losbauen können, rechnen wir so mit 18 Monaten ungefähr bis zur Fertigstellung.
Okay, klingt echt spannend. Wie kann ich denn als Interessierter oder was erwartet mich als Interessierter? Also ich sag mal, ich sitze in Berlin, ich höre das, unser Gespräch hier oder lese eins deiner zahlreichen Interviews. Wie kann ich mich an dich wenden? Was muss ich mitbringen? Das ist ja sicherlich auch eine finanzielle Frage. Kannst du das mal kurz erläutern?
Also auf einer persönlichen Ebene, was man mitbringen sollte, ist einfach Offenheit und Toleranz und die Fähigkeit, mehr oder weniger ortsunabhängig zu arbeiten. Das ist schon ein wichtiger Punkt, weil ich glaube, wer jeden Tag noch ins Berliner Büro pendeln muss, der wird dann vielleicht eher nicht glücklich. Ne? Das ist dann einfach, glaube ich, denke ich, schon einfach zu viel gependelt. Wir haben aber durchaus Leute, die pendeln noch dreimal oder werden dann dreimal pendeln und empfinden das noch als zumutbar. Das kann ich auch nachvollziehen. Aber grundsätzlich ist so eine gewisse Ortsunabhängigkeit schon ein wichtiger Punkt. Aber erfreulicherweise erleben wir es ja auch nicht zuletzt durch Corona, dass die Flexibilität hinsichtlich der Frage, von wo ich arbeite, ganz klar eher zu als abnimmt. Bei der finanziellen Frage ist es so, dass wir also als Genossenschaft den Großteil der Finanzierung mit der Bank klären. Aber trotzdem ist es wichtig, dass alle zukünftigen Co-Dörfler Pflichtanteile zeichnen. Das ist im Endeffekt das Eigenkapital, das die Bank von uns verlangt. Und diese Pflichtanteile belaufen sich auf 30% der prognostizierten Kosten. Die variieren halt, je nachdem, welches Haus ich wähle. Also wir haben ja drei Hausmodelle. 34, 60 und 80 Quadratmeter. Und die haben alle unterschiedliche Preise natürlich oder Kostenprognosen in dem Fall jetzt. Ich kann es ja mal bei dem kleinsten Modell durchdeklinieren. Also das wird so 140.000 Euro kosten oder 130.000 Euro kosten. Dann sind wir beim Eigenkapital bei ungefähr knapp 40.000. Und dann ist es aber auch so, dass die GLS-Bank zum Beispiel auch nochmal den Erwerb von Genossenschaftsanteilen zu 50% finanziert. Das heißt also, tatsächlich auf dem Konto bräuchte man halt dann so um die 20.000 Euro. Und das ist dann, wenn es um den Traum vom eigenen Haus auf dem Land geht, dann eigentlich doch wieder ein sehr überschaubarer Betrag.
Und da für diese 20.000 bin ich dann Anteilseigner an eurer Genossenschaft und habe da auch einen Mietvertrag, der wahrscheinlich ich weiß nicht lebenslang, aber der doch über einen gewissen Zeitraum gilt. Oder was kriege ich dafür? Vielleicht
die Frage. Ja, nee, der gilt durchaus lebenslang. Also das ist wie bei den Genossenschaften, den großen Genossenschaften, die man aus den Großstädten kennt. Grundsätzlich ist man da unkündbar. Also es gibt natürlich Verstöße, die dann eine Kündigung zur Folge haben können. Aber grundsätzlich gilt so ein Mietvertrag lebenslang. Ja. Und das Recht auf lebenslanges Wohnen, das erwirbt man sich mit Eintritt in die Genossenschaft, also beziehungsweise mit dem Zeichnen dieser Pflichtanteile, genau.
Okay, und wenn ich da jetzt Interesse dran habe, dann und in Berlin sitze, wie gesagt, dann gehe ich auf eure Website und melde mich, oder ist das schon alles vergeben?
Nee, wir haben noch ungefähr drei Grundstücke frei und haben einmal, also bislang vor Corona war das so, dass wir alle zwei Monate sogenannte Aufnahmeblöcke haben. Und durch Corona haben wir das jetzt aber alles, und das war früher, war das überwiegend offline in Form von Infoveranstaltungen, wo Interessenten dann zusammenkommen konnten und auch alle Fragen loswerden konnten. Das ginge und geht momentan ja nicht. Jetzt haben wir das alles auf Zoom verlagert und lassen es einmal im Monat stattfinden. Und wer Interesse hat, der kann sich dann gerne an frederik.fischer@kodorf.de oder info@kodorf.de wenden. Und dann bekommen Interessenten von uns eine Information, wann der nächste, wir nennen es Onboarding Call, also die nächste Infoveranstaltung auf Zoom quasi. Und dann können dann alle Interessenten zusammenkommen, können Fragen stellen, haben die Gelegenheit, die bestehenden Kodörfler schon kennenzulernen. Die Kodörfler wiederum haben die Gelegenheit, die Interessenten kennenzulernen, sich schon so ein kleines Bild zu machen. Und dann gibt's formal noch die Möglichkeit, dass die Kodörfler ein Veto einlegen, also sagen, puh, aus welchen Gründen auch immer, da haben wir irgendwie ein ganz schlechtes Gefühl bei der Person. Ja, das ist aber jetzt in der ganzen Geschichte des Kodorfs zweimal passiert. Also das ist eigentlich, es ist eher eine theoretische Möglichkeit in den allermeisten Fällen. Und das freut uns auch sehr, zieht die Idee irgendwie automatisch Menschen an, die auch wirklich zu der Gruppe ganz organisch passen. Also wir haben durchaus eine große Diversität. Also wir haben Rentner, wir haben Leute um die 30, wir haben Singles, wir haben Familien, wir haben Paare, wir haben alle möglichen Berufsgruppen bei uns. Aber alle eint halt einfach dieser Traum von einem gemeinschaftlichen und auch durchaus modernen Leben auf dem Land in dieser Form, also in dieser Kombination aus kleinem Haus und großer Gemeinschaft. Und ja, wie zieht es Menschen an, die wunderbar zueinander passen? Also die Gruppe, die wir jetzt haben, die jetzt ja auch schon über ein Jahr gewachsen ist, da sind inzwischen wirklich auch schon ganz tolle Freundschaften entstanden und ganz viele Arbeitsgruppen, die sich selbst organisieren und damit mit großem Engagement und Eigeninitiativ für das Kodorf auch aktiv werden. Also das ist wirklich total schön zu sehen, wie das Kodorf eben durchaus schon zu leben beginnt, bevor die Bagger anrollen.
Toll. Und wo kommen die Anteilseigner derzeit her? Sind das alles Berliner dann? So würde ich jetzt vermuten.
Berlin ist ganz klar die Mehrheit, oder die Berliner sind ganz klar in der Mehrheit, aber wir haben durchaus auch zwei aus München. Und was uns auch sehr freut, zwei aus Wiesenburg. Also Menschen, die in Wiesenburg leben, aber sagen, hey, super, auf sowas wie das Kodorf habe ich eigentlich immer gewartet. Und die auch dann natürlich ganz wichtig sind, um die Brücke zu den Menschen vor Ort dann zu schlagen. Aber die allermeisten kommen aus Berlin.
Und so ganz generell erweckt das für mich den Eindruck einer, ich sage jetzt mal ein bisschen despektierlich, einer Hippie-Kommune 4.0 oder sowas, ja. Also dieses Modell, wir kommen zusammen, wir schaffen was in der Gemeinschaft, ist ja schon ein bisschen älter, aber mir kommt so vor, als hättet ihr das in so ein digitales Zeitalter übertragen. Siehst du das ähnlich?
Ja, das ist zum Teil bestimmt so. Zum Teil aber auch nicht. Also wir unterscheiden uns, glaube ich, schon sehr stark von Hippie-Kommunen oder auch von einfach so weltanschaulich geprägten Lebensgemeinschaften dadurch, dass wir explizit keine Weltanschauung vorschreiben und auch überhaupt nicht in irgendeiner Art von Routine oder Tagesablauf vorleben, vorgeben oder uns wünschen. Also das heißt, man kann sagen, wir sind ein bisschen so der liberale Gegenentwurf zu den Hippie-Kommunen. Also bei uns ist die Möglichkeit, sich zurückzuziehen und wirklich komplett sein eigenes Ding zu machen und die persönliche Freiheit, die sind für uns ganz wichtige Werte. Und vor diesem Hintergrund, also vor dem Hintergrund dieser kompletten Freiwilligkeit, glauben wir aber, dass Gemeinschaft dann eben umso besser funktioniert. Also wenn man den Menschen eben nicht vorgibt, wie sie Gemeinschaft zu leben haben, sondern im Endeffekt einfach nur alles dafür tut, dass das Eintauchen in die Gemeinschaft sehr, sehr einfach wird, also eben indem man die Gemeinschaftsflächen großzügig gestaltet, schön gestaltet und umgekehrt aber auch die Häuser sehr klein hält, durchaus auch mit dem Hintergedanken, dass die jetzt gar nicht eigentlich dazu einladen sollen, dort von morgens bis abends drin zu sitzen. Wollen wir einfach so ganz organisch eine Gemeinschaft entstehen lassen, ohne Zwang, ohne Druck. Ja, und ich glaube, das ist schon ein großer Unterschied. Und gleichzeitig merken wir aber auch, dass natürlich bestimmte Werte immer wieder auftauchen und, glaube ich, schon so eine Parallele sind, die uns irgendwie alle auszeichnet, obwohl wir das jetzt als Initiatoren nie vorgegeben haben. Aber so dieses Thema Nachhaltigkeit, das ist natürlich schon allen ein großes Anliegen. Genauso wie eine Freude an einem reduzierten Lebensstil und eine gewisse Infragestellung von dieser Wachstumsgesellschaft, von der Konsumgesellschaft. Das sind alles so Sachen, die schwingen mit, aber das ist jetzt nicht irgendwo explizit festgehalten oder gewünscht oder in irgendwelche Rituale überführt.
Okay, also ich frage jetzt nochmal nach. Ich erwerbe zwar ein Haus, aber ich erwerbe eben auch Anteile an einem Gemeinschaftsraum oder an mehreren Gemeinschaftsräumen. Und in diesen Gemeinschaftsräumen entsteht dann wahrscheinlich die Gemeinschaft, ne?
Genau.
Also richtig. Es geht nicht darum, sich ein Haus zu kaufen und sich einzuigeln, sondern an einem Platz gemeinsam etwas zu schaffen oder eben auch vielleicht einfach nur, in Anführungsstrichen, zu leben.
Genau, richtig. So ist es, ja. Ja. Also und es wäre auch gar keine Möglichkeit, sich jetzt, also man kann quasi das eine nicht ohne das andere haben. Also man kann nicht sich ein Haus in Kohdorf mieten, ohne sich an der Gemeinschaft zu beteiligen. Also zumindest an den Kosten ist man automatisch beteiligt. Wie man es dann lebt, ist natürlich eine andere Frage, aber es liegt ja auf der Hand, dass es überhaupt keinen Sinn macht für Menschen, die sagen, sie haben keine Lust auf die Gemeinschaft, weil dann würden sie einfach die Kosten tragen, ohne irgendwas davon zu haben. Also das ist so ein bisschen die Logik. Und dieser Rückzug, das ist mir schon auch ein wichtiger Punkt, den ich vielleicht nochmal ein bisschen unterstreichen möchte, weil das in meiner Suche nach diesem Leben auf dem Land ein Punkt war, über den ich ganz häufig gestolpert bin. Also ich beschäftige mich jetzt mit diesem neuen Leben und Arbeiten auf dem Land seit ungefähr 5-6 Jahren aus eben einem eigenen Bedürfnis daran, also schon lange, bevor wir jetzt mit die Kohdorf in die Öffentlichkeit gegangen sind. Und ich bin jetzt nicht ein Extremfall von Introvertierten. Also ich habe auch durchaus extrovertierte Elemente und ich glaube sowieso nicht irgendwie so an diese klare polare Einteilung. Aber es ist schon so, dass ich einfach sehr gerne auch Zeit alleine verbringe, mit meiner Familie verbringe und jetzt nicht quasi meine Batterien auflade permanent im Kontakt mit anderen Menschen, sondern umgekehrt. Ich genieße es total, aber lade meine Batterien halt dann eher wieder auf, wenn ich mit meiner Familie bin. Und das ist tatsächlich also gerade solche Menschen wird es besonders schwer gemacht, wenn es darum geht, nicht als Rückkehrer, sondern quasi einfach wirklich als Neuzuzügler auf einer Großstadt aufs Land dort Fuß zu fassen. Weil alle Tipps, die man immer so bekommt, wenn es darum geht, dort vor Ort dann irgendwie Wurzeln zu schlagen und auch Zugang zur Gemeinschaft zu bekommen, die sind halt die sind sehr sinnvoll für Extrovertierte, aber sind tatsächlich eben für Introvertierte nicht so wahnsinnig hilfreich. Ne? Also dieses bei den Dorffesten immer dabei sein und die Tour durch alle Vereine machen, das leuchtet mir total ein. Aber das ist einfach tatsächlich etwas, was bei vielen Menschen, die A, da jetzt nicht so, ja, für die das einfach auch nicht zuletzt ein bisschen anstrengend ist, oder die einfach auch beruflich so stark eingebunden sind, dass das nicht geht, die viel reisen müssen und die einfach feste Termine zum Beispiel so nicht einhalten können, sind diese allgemeinen Tipps, die auf jeden Fall stimmen und Berechtigung haben, aber die schließen halt auch eben viele Menschen aus. Und das ist schon auch ein Ansatz von uns, dass wir sagen, wir wollen halt bewusst ein Modell auch entwerfen für Menschen, die jetzt bislang eben eher ausgeschlossen wurden von diesen, ja, Möglichkeiten, sich da vor Ort auch irgendwie als Einzelne einzubringen und die jetzt aber auf der anderen Seite eben auch nicht so, ja, also die weder Eigenbrötler sind, noch eben jetzt ihr Wohl in einer Form von WG suchen oder, ja, genau, also das ist so ein Zwischending und das gab es tatsächlich bis zum Co-Dorf noch nicht, was mich auch so ein bisschen wundert, aber wir merken, dass das einfach sehr gut angenommen wird, dass da eine große Sehnsucht, einen großen Bedarf hier gibt für dieses Mittelding.
Ja, Stichwort Landbevölkerung. Ich gebe dem mal jetzt einfach so einen Stempel. Wie haben die denn reagiert? Ich stelle mir vor, Frederik fährt nach Wiesenburg, geht zum Bürgermeister und sagt, guck mal hier, wir wollen hier mal mit mehreren Leuten ein Co-Dorf bauen. Da kann ich mir vorstellen, ist ja erstmal Skepsis da, oder?
Nee, das tatsächlich nicht, weil unser Ansatz von Anfang an war, dass wir gar nicht uns jetzt groß bewerben, sondern dass wir einfach ein Angebot in die Welt stellen oder ins Netz stellen erstmal und darauf hofften, dass die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, die sagen, ey, das ist ja, passt ja wunderbar, weil in genau so eine Richtung würde ich sowieso gerne meine Gemeinde verändern oder entwickeln, dass die dann auf uns zukommen. Und das hat auch wunderbar funktioniert. Also insofern waren wir eigentlich nie in dieser Rolle, dass wir jetzt Bittsteller gewesen wären oder irgendwie Bürgermeister groß überzeugen mussten, sondern eigentlich haben die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, mit denen wir zusammenarbeiten, die haben das verstanden, weil die selbst schon in eine ganz ähnliche Richtung gedacht haben und genau, haben uns da eingeladen und das ist eine sehr gute Zusammenarbeit und die haben ja auch in der Regel ein sehr gutes Verständnis von der Haltung gegenüber solchen Projekten der Menschen vor Ort. Also da ist es natürlich schon so, dass wir dann noch Überzeugungsarbeit leisten mussten und müssen. Das ist klar, weil viele Menschen vor Ort, die beschäftigen sich jetzt nicht Tag ein, Tag aus mit neuem Leben und arbeiten auf dem Land und verstehen das jetzt auf Anhieb nachvollziehbarerweise nicht. Und da sehen wir uns natürlich ganz klar in der Pflicht, auch irgendwie verständlich zu machen, was die Menschen von dem Co-Dorf haben, die da eben schon wohnen. Genau, aber die Bürgermeister, die haben uns quasi immer eingeladen und das ist dann sehr kooperativ. Ja. Und vielleicht noch also eine Erwähnung zu dem, was die Menschen dann vor Ort auch haben. Das war uns von Anfang an auch ganz wichtig, dass das halt auch gegeben ist. Also dass wir jetzt auch Antworten haben auf Fragen von Menschen vor Ort, die auf uns zukommen und die wissen wollen, ja, was haben wir denn davon, wenn jetzt irgendwelche Großstädter kommen? Und die Antwort ist, dass wir Infrastruktur halt zur Verfügung stellen, mitbringen und alle einladen, die auch zu nutzen. Also das heißt, also Coworking auf dem Land ist ja ein ganz großes Thema. Ihr beschäftigt euch ja auch sehr viel damit. Und ihr wisst ja auch, dass es eigentlich keine richtigen Geschäftsmodelle gibt für Coworking auf dem Land. Ne? Also es gibt ganz, ganz wenige private Betreiber, die Coworking Spaces auf dem Land profitabel betreiben können. Und gleichzeitig wollen aber ganz viele Kommunen zum Coworking Space und auch viele Menschen vor Ort wollen zum Coworking Space. Und da können wir halt helfen, weil wir vom Geschäftsmodell nicht darauf angewiesen sind, dass sich der Coworking Space jetzt alleine über den Nutzer trägt, also die externen Nutzer, sondern dass im Endeffekt ja von der Co-Dorf-Gemeinschaft zum guten Teil getragen wird. Und genau, können dann halt alle Menschen vor Ort in der Region einladen, den Coworking Space auch mitzubetreiben. Oder ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich auch das kulturelle Leben. Also wir werden eigene Veranstaltungen organisieren, einfach weil es ein Bedürfnis ist von den Co-Dörflerinnen und Co-Dörflern. Aber wir stellen eben auch unsere Veranstaltungsflächen natürlich den Menschen vor Ort zur Verfügung, die dann bespielen können. Und haben ja auch eine sehr dankbare, also gerade Wiesenburg, eine sehr dankbare Lage, weil wir wirklich direkt gegenüber vom Bahnhof sind. Also das heißt, wenn da Veranstaltungen stattfinden, dann ist das eben auch für viele Menschen möglich, die jetzt vielleicht gar nicht unmittelbar in der Umgebung wohnen, sondern eher in der erweiterten Region, aber die dann ganz bequem zum Beispiel einfach mit dem Bus aus Bad Belzig zum Beispiel, mit dem Zug aus Bad Belzig anreisen können oder auch Berliner, die dann anreisen können, wieder zurückreisen können, aber eben auch die Menschen vor Ort. Und was wir auch planen, ist jetzt konkret in Wiesenburg so einen Hofladen, also eine Art Verkaufsstelle für die ganzen Biobauern. Also die haben, es gibt da diverse Biobauern und auch konventionelle Landwirtschaft, die haben Hofläden, aber es gibt zum Beispiel jetzt halt noch nicht so eine zentrale Verkaufsstelle. Und auch da ist die Lage für uns natürlich total perfekt, weil die können wir halt dann direkt gegenüber dem Bahnhof einrichten und können dann sowohl das Kodorf versorgen, als aber auch eben Touristen oder die Menschen vor Ort, die eben im Zug dann von Berlin zum Beispiel nach der Arbeit wieder nach Hause kommen.
Heißt, ihr bereichert in dem Fall Wiesenburg schon um einige Faktoren, aber wie erfährt denn ein Bürgermeister von eurem Vorhaben? Ich kann mir vorstellen, viele Bürgermeister, die haben natürlich alles Mögliche zu tun, aber die recherchieren jetzt nicht gerade im Netz nach tollen Projekten, die sie für ihr Dorf akquirieren können. Wie kommt da der Kontakt zustande?
Durch das Netz und durch euch, also durch solche Angebote, durch so einen Podcast, genau, und durch Empfehlungen. Also wir merken schon, dass durch diese breite Berichterstattung, die es jetzt seit ungefähr 1,5 Jahren gibt, sehr viele auf uns aufmerksam geworden sind und dann eben auch uns anderen Kommunen empfehlen, wenn die das Gefühl haben, es passt. Wir gehen aber auch natürlich zu Konferenzen, zu Veranstaltungen, auf der Smart Country Convention waren wir im Stand präsent. Wir machen ja auch noch andere Initiativen, wie den Summer of Pioneers in Wittenberge, die dann auch relativ viel Aufmerksamkeit bekommen. Und auch da präsentieren wir das Kodorf immer mit. Genau, also das sind so verschiedene Wege. Ich muss aber ganz ehrlich gestehen, ich beschäftige mich da aktiv gar nicht so sehr damit, weil das bislang irgendwie so organisch funktioniert, dass ich da jetzt gar nicht viel steuern muss. Also wir kriegen jetzt, ich wäre jetzt übertrieben zu sagen, wir kriegen jetzt irgendwie so viele Anfragen, dass ich mich dessen gar nicht mehr erwehren könnte, aber wir sind ja auch ein relativ kleines Team, wir können jetzt auch nicht irgendwie endlos viele Co-Dörfer umsetzen. Das heißt also, gemessen an dem, was wir leisten können, waren wir jetzt eigentlich, seitdem wir an die Öffentlichkeit gegangen sind, noch nie in einer Situation, dass wir jetzt irgendwie zu wenig Arbeit gehabt hätten oder irgendwie aktiv Aufträge hätten akquirieren müssen, sondern wir sind im Endeffekt halt eher dabei, die Aufträge, die reinkommen, halt abzuarbeiten.
Okay, toll. Das klingt doch super. Das klingt nach einem Erfolgsmodell für alle Beteiligten. Und ich weiß aber, dass ihr schon einige Faktoren braucht. Also jetzt gucken wir doch nochmal aus Sicht der Bürgermeister oder der der offiziellen, was muss ein Standort haben, damit ein Kodorf möglich wird?
Ja, genau. Also es gibt einige wenige fixe Standortfaktoren. Eine davon ist die Nähe zum Bahnhof. Also wir sagen, grundsätzlich sollte das Grundstück nicht weiter als 5 Kilometer vom nächsten Bahnhof entfernt sein. Wir machen da auch Ausnahmen, wenn es gute Gründe dafür gibt, aber da muss dann eben auch wirklich dementsprechend gute Gründe sein, weil die Mobilität einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, das merken wir und hören wir immer wieder. Und eben der Umstand, dass viele, die aus der Großstadt kommen, ich überlege gerade, wo ich das zum ersten Mal gehört habe, es kommt auf jeden Fall nicht von mir, mir fällt jetzt ehrlich gesagt der Urheber nicht ein, aber der hat davon gesprochen, dass die immer noch an der Nabelschnur hängen. Und das ist ein bisschen so. Also Großstädte, die aufs Land ziehen, und es macht ja auch Sinn, die wollen natürlich weiterhin auch irgendwie ihre Netzwerke, ihre beruflichen und privaten Nutzen am Leben halten. Und deswegen ist denen das natürlich einfach sehr, sehr wichtig, da immer wieder auch in die Stadt reisen zu können. Der nächste Punkt ist die Größe. 2 Hektar ist so die Mindestgröße, einfach weil das Konzept nur funktioniert, wenn wir auch eine gewisse Mindestanzahl von Häusern unterbringen können. Wenn es zu wenig Häuser sind, dann kann sich die Gemeinschaft auch einfach nur sehr schwer oder einfach unter sehr hohen Kosten für jeden Einzelnen diese Gemeinschaftsflächen leisten. Das funktioniert dann an der Stelle nicht. Und dann muss es natürlich auch noch einen gewissen landschaftlichen Reiz haben. Also da erwarten wir jetzt nicht irgendwie sofort das Bergpanorama vor der Tür oder irgendwie ein See mit, also einen eigenen Anleger. Aber also wenn man jetzt einfach nur auf flaches, unbebautes Land in jeder Richtung guckt, dann ist das, glaube ich, schon ein bisschen schwer zu vermitteln. Ja.
Ihr habt ja weitere Projekte in der Planung, das habe ich gelesen. Da gab es jetzt mehrere Artikel dazu. Kannst du da nochmal, soweit es möglich ist, schon in die Zukunft gucken und mal gucken, was so passieren wird in den nächsten Jahren?
Ja, sehr gern. Also wir sind jetzt vor 2 Wochen, glaube ich, in die Öffentlichkeit gegangen mit dem 2. Standort in Erntebrück in Nordrhein-Westfalen. Das ist tatsächlich also für uns nochmal ein sehr spannendes anderes Projekt, weil es eben sehr weit von Berlin logischerweise entfernt ist und auch von anderen Großstädten, also man braucht auf jeden Fall länger als eine Stunde, um in andere Großstädte zu kommen. Aber das Grundstück ist einfach ein Traum, weil man im Endeffekt, das ist wie so eine Art Insel, also es wird umflossen von so einem Bach. Und man guckt in der Einrichtung in wirklich schönes, hügeliges Gelände. Das ist am südlichen Ende des Rothaargebirges, also auch eine ganz beliebte Wanderregion. Also landschaftlich einfach wirklich ein Traum. Und auf der anderen Seite ist man aber auch wirklich in 2-3 Minuten steht man vor dem Rathaus. Also es ist irgendwie, finde ich, total perfekt. Also wir sind ganz nah an der eigentlichen Gemeinde. Und auf der anderen Seite guckt man aber eben wirklich ins weite Land. Und das ist ziemlich ideal und perfekt, ja. Aber es wird für uns auch, muss ich ganz ehrlich sagen, wird für uns auch ein großes Abenteuer, ob auch uns sowas auch gelingt, fernab der Großstadt, also fernab von Berlin vor allem, weil das merken wir schon, dass Berlin natürlich in der Hinsicht einfach ja eine besonders große Zielgruppe für solche Angebote bietet, weil keine andere Großstadt in so kurzer Zeit oder überhaupt in der Art über ja, Jahrzehnte Kreative angelockt hat und dann aber innerhalb von wenigen Jahren im Endeffekt die Kreativen auch wieder ausspuckt durch Gentrifizierung, durch diese exorbitant gestiegenen Mieten, durch ein Fehlen von kreativen Freiräumen. Also das ist, glaube ich, einfach mit München oder Hamburg oder anderen oder auch den großen Metropolen im Ruhrgebiet nicht vergleichbar, weil die halt nie so günstig waren und so eine Einladung ausgesprochen haben, Stichwort arm, aber sexy, und sich dann halt in so kurzer Zeit so verändert haben und so teuer geworden sind.
Kleiner Exkurs, meinst du, da passieren gerade Fehler in Berlin, die man in ein paar Jahren bereut, oder ist das ein normaler Prozess?
Nee, ich glaube, in Berlin passieren auf jeden Fall Fehler. Also mir ist es tatsächlich ein Rätsel, wie diese Stadt funktioniert. Ich finde das wirklich verblüffend. Wir haben jetzt auch ganz akut das Problem. Wir sind jetzt zum Beispiel umgezogen und können, also müssen quasi das Gesetz brechen, weil wir einfach nicht in der Lage sind, wo wir uns wirklich bemühen, einen Termin für die Ummeldung zu bekommen. Innerhalb von 14 Tagen, weil natürlich, also sei jetzt in dem Fall, will ich jetzt, also das ist völlig verständlich, ist jetzt durch Corona natürlich auch wirklich forciert und in der jetzigen Situation volles Verständnis dafür, dass da jetzt auch in den Ämtern natürlich irgendwie Ausnahmezustand herrscht. Aber das war ein Problem, das man vorher auch schon hatte, dass man einfach regelmäßig, wenn nach einer Ummeldung einfach keine Termine bekommen hat, weil die alle auf Wochen und teilweise Monate ausgebucht waren. Aber ich will das jetzt, also ich glaube, in Berlin werden auch viele Fehler gemacht, für die man durchaus auch mit dem Finger auf einzelne Menschen zeigen kann. Da kenne ich mich aber ehrlich gesagt nicht gut genug aus und das möchte ich daher auch natürlich unterlassen. Für mich steht Berlin einfach stellvertretend für das Problem von großen Strukturen, die da einfach nicht mehr funktionieren. Also das erklärt jetzt vielleicht nicht, warum Hamburg und München und Köln dann irgendwie besser funktionieren, aber wir erleben schon ja sehr häufig, dass in dem Moment, wo Strukturen ja einfach eine gewisse Größe erreicht haben, und in Berlin ist natürlich die Herausforderung nochmal besonders groß, weil die Ausgangsbedingungen sehr besondere waren mit der Teilung der Stadt und in der Geschwindigkeit, in der alles stattfinden musste. Das heißt also, das finde ich insofern auch irgendwie ein Stück weit nachvollziehbar, dass diese Verwaltung einfach komplett überfordert ist. Mit ihren Aufgaben. Aber stellvertretend steht dann doch für dieses grundsätzliche Problem von großen Strukturen. Das erleben wir auch in Konzernen, das erleben wir auf der Bundesebene, im politischen Bereich. Die Entwicklung geht gerade völlig auseinander. Wir haben eine junge Generation, die für sich ganz klare Bedürfnisse formulieren kann und ganz klare Handlungsbedarfe erkennt und agil denkt und auch Agilität einfordert. Und wir haben halt Strukturen, eben wenn wir uns im Konzern oder auf der Bundesebene umgucken, die diese Agilität zwar jetzt zunehmend predigen, sie aber halt einfach wirklich nicht leben und vielleicht auch gar nicht leben können, das weiß ich nicht. Das müsste man ausprobieren, um sagen zu können. Und das finde ich aber gerade halt das wirklich Schöne und Tröstliche, dass ich im ländlichen Raum dann eben erlebe, dass die Strukturen dort halt so überschaubar sind und dadurch eben auch so agil, dass wenn es ein ausreichend großes Interesse gibt, Veränderungen einfach auch möglich sind. Und also ich komme aus eigentlich aus der Startup-Szene. Also ich habe vorhin gesagt, ich bin Journalist, aber ich war jetzt eigentlich schon seit 10 Jahren kein klassischer Journalist mehr, der viel schreibt, sondern habe journalistische Startups gegründet und mitgegründet. Und diese Agilität, die geht einem irgendwann im Fleisch und Blut über und man lernt das halt dann sehr zu schätzen. Und auf der anderen Seite ist mir in dieser Startup-Szene aber auch bewusst geworden, dass diese Agilität halt nicht automatisch, genau wie viele andere Buzzwords wie Digitalisierung oder Nachhaltigkeit, das ist eine Phrase, wenn man nicht genau prüft, was am Schluss als Ergebnis steht. Und etwas, was ich in der Startup-Szene halt dann in den letzten Jahren schon ernüchternd fand, ist, dass halt viel optimiert wird und viel darauf hingearbeitet wird, dass halt natürlich Geschäftsmodelle irgendwie immer besser funktionieren, aber der gesellschaftliche Mehrwert dabei halt völlig hinten überfällt. Und das ist eben jetzt das Schöne, dass man im ländlichen Raum Innovation in einer unglaublichen Geschwindigkeit umsetzen kann. Aber alle vor Ort haben am Schluss die Lebensqualität der Menschen vor Augen. Weil auch die Gemeindevertreterin machen das jetzt nicht einfach nur, damit die Kasse klingelt, weil die wissen ganz genau, dass sie sich eben ihren Wählerinnen und Wählern verantworten müssen. Und denen ist Lebensqualität natürlich schon wichtig. Und das ist einfach schön zu sehen, dass da Innovation wirklich eben am Schluss, auch wenn es ein bisschen klingt, pathetisch klingt, aber da wirklich die Welt im Kleinen halt ein bisschen besser macht oder es einfach sich zumindest zur Aufgabe machen muss.
Wahrscheinlich kann man eben so ein Modell, wie das da im Kleinen passiert, nicht auf eine Großstadt wie Berlin runterbrechen. Ne? Und da gibt es wahrscheinlich viele Unterschiede. Aber auch ich muss sagen, ich kenne Berlin noch aus den 90ern. Ich bin jetzt auch nicht mehr ganz jung. Ich kenne Berlin noch aus den 90ern und 2000ern. Und was da los war, muss ich sagen, war so ziemlich einmalig an Kreativität und auch natürlich Feierei und so weiter und so fort. Es gab so viele Freiräume, es gab so viele freie Plätze, freie Häuser und so weiter und so fort. Und wie innerhalb von 15, 20 Jahren das alles ja mehr oder weniger platt gemacht wurde, ist schon die Frage. Also wie kann das passieren? Und natürlich gibt es da wirtschaftliche Mechanismen und die Politik kann auch nicht komplett die Welt verändern, vielleicht so. Es gibt Dinge, die passieren. Aber natürlich hat die Politik da auch einen Anteil daran. Das finde ich schon auch bemerkenswerten Prozess und sehr, sehr schade auch für die Berliner. Und wir werden sehen, wie das weitergeht. Aber wir wollten eigentlich nach vorne gucken und noch schauen, was du oder ihr noch für Projekte in der Zukunft vorhabt.
Genau, also neben dem Kohldorf in Erntebrück sind wir auch noch in einem weiteren Kohldorf in Homberg dran. Da, wo wir jetzt eigentlich in diesem Jahr auch der nächste, sagen wir auch Pioneers hätte starten sollen, der jetzt halt verschoben werden musste aufgrund von Corona. Und dann sind wir auch in der Nähe von, also 50 Kilometer von Zürich, südlich in Baden-Württemberg, auch noch kurz davor einen dritten Standort oder einen vierten Standort dann verraten zu können. Aber das ist noch nicht, noch sind wir leider nicht an dem Punkt, das ist noch nicht spruchreif. Aber das ist noch geplant. Ja.
Okay, also ihr vermesst tatsächlich auch die Bundesrepublik mit den Projekten, ne?
Ja, genau. Also wir merken schon auch, dass es das Interesse dann durchaus auch außerhalb der Hauptstadt gibt, ja.
Ja, okay. Vielleicht noch ganz kurz. Du bist viel in Sachen Kohldorf unterwegs, machst es aber nicht ganz alleine. Wie funktioniert dein Team? Wie viele Leute seid ihr? Wie arbeitet ihr damit?
Das ist tatsächlich eine relativ schwierig zu beantwortende Frage, weil wir kein klassisches Unternehmen sind, sondern halt ein Netzwerk eher. Also für die Kohldörfer zum Beispiel arbeite ich mit Katrin Frische und Patrick Meyer zusammen. Patrick Meyer hat ein Architekturbüro AGMM in München und hat sich mit dem Architekturbüro seit über 10 Jahren auf Baugruppenprojekte spezialisiert. Also der kennt einfach die besonderen Herausforderungen von diesem gemeinschaftlichen Bauen. Und Katrin und Patrick haben auch zusammen das Projekt Mehrleben gestartet. Das ist also ein Feriendorf, das als Baugruppe auch umgesetzt wurde an der Ostsee. Und über dieses Projekt bin ich auch auf die aufmerksam geworden, weil die damals auch schon davon gesprochen haben, als Gemeinschaft ein Dorf zu gründen. Das war aus verschiedenen Gründen noch kein Co-Dorf. Also die Häuser sind eher nicht so klein und auch nicht vereinheitlicht. Und Gemeinschaftsflächen gibt es in der Form auch noch nicht. Aber ansonsten hat man schon gemerkt, die denken da in eine sehr ähnliche Richtung. Und kamen die dann besuchen und es hat dann von Anfang an super geklappt. Und wir brennen alle wirklich gleichermaßen für das Thema. Und seitdem arbeiten wir da zusammen. Die Summer of Pioneers, also dieses Probewohnen auf dem Land für Großstädter, das mache ich grundsätzlich alleine, besuche mir dann natürlich immer Projektpartner vor Ort. Das ist zum Beispiel in Wittenberge neben der Stadtverwaltung und dem Technologie- und der Wirtschaftsförderung die Genossenschaft Coworkland. Uli Bär war ja auch schon bei euch, die kennt ihr gut. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen und würde mich auch freuen, wenn wir da auch in anderen Städten noch zusammenarbeiten. Coworkland expandiert ja auch sehr fleißig über das ganze Bundesgebiet. Ja. Und in Homberg haben wir mit Jonathan Linker, dem Gründer von einem regionalen Unternehmernetzwerk für nachhaltiges Unternehmertum, auch einen ganz wichtigen Partner, der sich dann dort hauptsächlich eben drum kümmert und eben auch sich vor Ort am besten auskennt und auch weiß, wie die Menschen vor Ort ticken und was für die Menschen vor Ort dann auch einen größten Mehrwert darstellt. Und dann haben wir noch ein drittes Projekt, das sind die sogenannten Co-Häuser. Also da geht es dann darum, den Leerstand zu nutzen, also ehemalige Industriegebäude oder Mehrfamilienhäuser, die historisch erhaltenswert sind, architektonisch erhaltenswert sind, umzunutzen, auch in gemeinschaftliche Wohn- und Arbeitsprojekte. Das heißt dann mal einerseits private Wohnungen, auf der anderen Seite aber eben auch Flächen zum Coworken, zum Essen in der Gemeinschaft. Genau. Und das mache ich mit 2 Architektinnen aus Berlin zusammen. Stine Kolbert und Ulrike Schwickerath heißen die. Genau.
Okay, also ein sehr agiles Arbeiten. Buzzword, Achtung. Auch bei dir. Okay, super. Wir sind jetzt fast am Ende, Frederik. Und zum Schluss gibt es immer noch 3 Fragen für unsere Gäste mit der Bitte um eine kurze Antwort. Welche 3 Tools magst du nicht mehr missen, mit denen du täglich arbeitest?
Slack auf jeden Fall. Ich versuche nämlich tatsächlich eigentlich möglichst wenig Tools zu nutzen.
Okay,
warum? Also meine Inbox ist total wichtig, ist jetzt kein neues Tool, ist auch originell, aber ich versuche tatsächlich sehr viel in die Inbox zu schieben. Umgekehrt aber auch, wenn es dann konkret wird, in Projekten auch wiederum viel aus der Inbox wieder in die Slack-Gruppen zu packen. Und dann sind natürlich die ganzen Messenger auch wichtig. Und natürlich Zoom ist in den letzten
Wochen,
muss man ganz klar sagen.
Ja. Richtig. Warum wenig Tools nutzen?
Ich finde, das ist so ein Grundproblem im Netz momentan, dass ich als Journalist natürlich irgendwie besonders verfolge, das ist der Kampf um Aufmerksamkeit. Also das ganze Netz ist ja im Endeffekt von den Geschäftsmodellen darauf optimiert, unsere Aufmerksamkeit zu adressieren und auch zu okkupieren und für die eigenen Geschäftsinteressen zu nutzen. Und ich bin da, also es gibt ja Menschen, die können sich da wahrscheinlich auch irgendwie besser von frei machen. Ich merke halt bei mir, ich bin tatsächlich auch sehr leicht ablenkbar und muss deswegen halt umso mehr gucken, dass ich eigentlich möglichst wenig in eine Situation komme, wo ich einfach irgendwie so im Netz bewege. Und das ist halt im Browser immer der Fall. Also das heißt, je mehr ich im Browser aktiv bin, also auch wenn es dann so Sachen wie Trello sind, desto schneller bin ich dann auch mal irgendwie nochmal auf einer anderen, auf einer anderen Karteikarte unterwegs und verliere wertvolle Minuten. Diese Teilung aus Inbox, wo ich einfach zum Beispiel auch, wenn es um Informationen geht, also wo ich jetzt nicht mehr auf Nachrichtenseiten gehe, sondern im Endeffekt wirklich Nachrichten in Form von Newslettern konsumiere, das ist einfach ein sehr aufgeräumtes und ablenkungsarmes Umfeld für Informationen. Und zum anderen ist es dann aber eben auch gut, in konkreten Projekten dann wieder aus der Inbox rauszukommen und das auf Slack zu verlagern Und genau, und dann finde ich, passt Zoom wirklich nochmal wunderbar, weil vieles geht dann einfach auch schlecht in der schriftlichen Kommunikation und vieles muss man natürlich auch dann im direkten Gespräch klären und oder tritt dann Zoom auf den Bildschirm. So, das ist irgendwie, ja, passt das einfach wunderbar zusammen.
Okay. Welcher ist dein Lieblingsort?
Also gerade muss ich tatsächlich sagen, unser Haus hier, wir sind in die Gartenstadt Falkenberg gezogen vor 2 Monaten mit meiner Familie. Wir haben vorher noch zu dritt in einer Zwei-Zimmer-Wohnung mitten, also in Berlin-Mitte, den Lockdown erlebt und waren dann wirklich sehr reif für jetzt ein Haus am Stadtrand mit großem Garten. Und genau, genießen das sehr, ja.
Hervorragend. Und hast du eine Gastempfehlung für uns?
Ja, Jonathan Linke, mit dem ich zusammenarbeite, ich finde, der ist wirklich, das ist ein ganz toller Gesprächspartner. Dagmar Hotze würde ich auch sehr empfehlen. Ich glaube, ihr kennt euch auch schon.
Ja. Sehr interessant.
Sehr schön. Jetzt wollte ich gerade die Südwestfalen-Agentur nennen, aber dann fällt mir ein, die war ja schon mal bei uns
in die Ahrens. Die, ne, war schon bei uns, genau, ja, genau. Auch ein kreativer Pool, der an einem Ort ist, den wir vielleicht hier, ich sag mal jetzt so Richtung Berlin, nicht so sehr auf dem Schirm haben, denn die sitzen eben in Südwestfalen. Und ja, kann ich nur empfehlen. Ich glaube, das war auch gleich die zweite Podcast-Folge, die wir aufgenommen haben. Kann ich nochmal empfehlen, nachzuhören. Okay, Frederik, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich wünsche euch viel, viel Erfolg mit weiteren Projekten und auf dass ihr noch viele Dörfer bereichert mit Co-Dörfern.
Vielen, vielen Dank. Vielen Dank fürs Gespräch. Mach's gut.
Bis bald.
Bis Ciao. Bald. Tschüss.
Digitale Provinz. Der Podcast zur Digitalisierung abseits der Metropolen. Folgt uns auf Twitter, Instagram und Facebook oder besucht uns im Netz unter digitale-provinz.de.
Diese Podcast-Folge wurde präsentiert von Korrektur nach oben, deinem Ansprechpartner für digitale Transformation und Kommunikation.